Seit einer Woche ist Ausnahmezustand in Europa. Fast im Minutentakt erreichen uns neue Nachrichten von Putins Krieg, von Menschen aus der Ukraine. Erschütternde Bilder, Einzelschicksale, die uns mitnehmen. In vielen Städten gehen Menschen auf die Straße und setzen sich für Flüchtlinge ein.
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gjiva von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Hier spreche ich mit unseren Reporterinnen und Reportern über das, was euch da draußen in dieser Woche bewegt. Und in den vergangenen Tagen ist ein Thema überall präsent: Putins Krieg gegen die Ukraine. Deshalb spreche ich heute mit Kolleginnen und Kollegen, die über Geschichten aus Leipzig und der Ukraine berichtet haben. Wir sprechen heute über die Leipziger Friedensdemos und ein Telefongespräch nach Kiew. Außerdem, wie Leipziger an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind und wie das Restaurant Kiew Express zum Treffpunkt für Geflüchtete wird.
Trauer, Wut und Tränen. 5000 Menschen bei Ukraine-Demo auf dem Leipziger Markt. Russlands Angriff auf die Ukraine hat in Leipzig zu Protesten und Kundgebungen geführt. Auf dem Markt bekundeten mehrere tausend Menschen am Donnerstagabend ihre Solidarität mit dem Land, formulierten ihre Ängste und ihre Wut.
Mein erster Gast ist Marc Daniel von der Leipziger Volkszeitung. Er war am Donnerstag, als sich die Nachrichten überschlagen haben, auf dem Leipziger Markt, wo ganz viele Friedensdemos stattgefunden haben. Und erstmal, hi Marc, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Danke für die Einladung.
Ja, wie war das denn? Erzähl erst mal von den Demos.
Ja, es ist am Vormittag dieses ersten Kriegstages ja die Nachricht gekommen, dass es eine Kundgebung geben wird am Markt, die um 12 beginnt und sich bis in den Abend hineinziehen wird. Und dann war natürlich klar, dass wir darüber berichten. Und ich bin dann nach einem anderen Termin dorthin gefahren. Und es war relativ schnell eine Gruppe von circa 150 Leuten anwesend. Viele hatten ukrainische Flaggen um die Schultern gebunden und haben Sprechchöre gemacht, haben Plakate gezeigt. Und daraufhin kam natürlich auch die Leipziger Bevölkerung ein bisschen dazu. Das war jetzt noch nicht so die große Versammlung, aber es hat schon mal ein Achtungszeichen gesetzt.
Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Путін! Путін! Путін!
Du sag mal, vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Anfang des Tages. Wie war das für dich, als du aufgewacht bist und diese Nachrichtenlage gesehen hast?
Es war für mich genauso wie für ganz, ganz viele unzählige andere auch ein richtiges Schockerlebnis. Keiner hat ja wirklich damit gerechnet. Und als ich mein Handy angestellt habe, war das vollgestopft mit Push-Nachrichten und man kam gar nicht bei dieser Chronologie des Schreckens, nenne ich es jetzt mal hinterher, von dem Befehl Putins einzumarschieren bis hin zur Verletzung der Grenzen, Übertritte, Schüsse etc. Also das war einfach ein Schockstaccato sozusagen. Das war richtig schlimm, auch für mich.
Und wie hast du dann die Betroffenen, also Menschen aus der Ukraine, die sicherlich ja auch zahlreich auf dem Markt waren, mitbekommen?
Ja, also zunächst standen ja einige schon in einer Reihe, so wie eine geschlossene Einheit. Und dann gab es da einen Studenten, das ist ein 20-Jähriger, Sebastian Rother heißt der, der hat das mitorganisiert. Der hatte 2 Freiwilligenjahre in der Ukraine gemacht, das Land kennengelernt, die Leute schätzen und lieben gelernt. Und der hat diese Kundgebung organisiert. Mit dem habe ich geredet. Der war auch sehr betroffen, natürlich auch sehr gefasst, weil er an dem Tag ja eine bestimmte Aufgabe hatte. Das war so ein O-Ton, aber dann gab es noch ganz, ganz viele andere von Rednerinnen und Rednern, die mal spontan, mal geplant ans Mikro gekommen sind. Und das war schon sehr, sehr eindrücklich.
Was ich heute erlebt habe in meinem Amt, ich bin auch Integrationsministerin, war so unglaublich. Und deswegen, liebe Bürgerinnen und liebe Bürger der Ukraine, ihr habt unsere vollste Solidarität. Die Menschen stehen bereit. Wir stehen auch bereit zur humanitären Hilfe. Und das möchte ich euch am heutigen Abend mitgeben. Wir stehen gemeinsam für Demokratie und für Frieden.
Was hat dich so am meisten berührt an der Demo?
Also zum einen hat mich natürlich berührt, dass da ungehemmt den Emotionen Lauf gelassen wurde. Da lagen sich Menschen in den Armen, haben geweint, andere haben gesungen. Es gab viele Wortäußerungen, zum Beispiel von einer älteren Frau, die ja mit zitternder Stimme ans Mikro gegangen ist und gesagt hat, sie ist keine Rednerin, aber sie hat zwei Kinder in der Ukraine und sie macht sich Sorgen und sie bittet inständig um Hilfe. Also das war sehr, sehr berührend. Berührend war aber auch diese mal stille, mal laute Übereinkunft, die man gespürt hat. Also die Leute haben ganz fest zusammengehalten. Da war auch ja so eine Art Trotzhaltung und Zusammenhalt. Das war auch sehr eindrücklich. Also es waren jetzt nicht nur negative Emotionen. Es war da auch ein, ja, wie gesagt, eine Übereinkunft, die Kraft geben kann.
Und wie war es denn dann am Abend, als du als dann nochmal eine größere Demo stattgefunden hat?
Das war dann alles nochmal viele, viele Stufen höher. Ich schätze, das waren, also es waren definitiv mehrere tausend Menschen, die auf den Marktplatz strömten. Und da waren die Emotionen, die ich gerade geschildert habe, natürlich noch geballter, noch stärker und auch sehr, sehr beeindruckend. Ich werde die Situation nicht vergessen, als der frühere Gewandhausdirektor Volker Stieler, der ist jetzt 80 Jahre alt, kam, wir kennen uns, und zu mir kam und sagte, so, jetzt will ich doch mal gucken, wie die Leipziger zur Ukraine stehen und zu ihrer Partnerstadt Kiew. So ein bisschen, ja, provokant gewissermaßen, also ein Prüfstein für seine Stadt. Und ich glaube, er dürfte sehr zufrieden gewesen sein im Laufe des Abends, weil es kamen so viele Leute, es gab so viele solidarische Bekundungen und so einen Zusammenhalt. Und da hat man, wenn man den so nennen will, den Leipziger Geist wieder gespürt. Also, dass es da einen großen Zusammenhalt gibt und eine klare Stimme gegen den Krieg.
Vielen Dank, Marc, für diesen ersten Einblick. Du kommst später nochmal mit einer anderen Geschichte von einer Inhaberin und einem Inhaber eines Restaurants, das Kiew Express hier in Leipzig. Ja. Davon wirst du uns nochmal erzählen. Fürs Erste bleiben wir aber nochmal auf dem Leipziger Markt, denn dort war auch Denise Peikert unterwegs, die jetzt mein nächster Gast sein wird.
Wie ein Ukrainer in Leipzig Putins Angriff auf sein Land erlebt. Andriy Koschak lebt in Leipzig, seine Familie in der Ukraine. Als die ersten Bomben fallen, weckt ihn seine Mutter per Telefon. Wie Koschak den Tag erlebte, an dem Putin den Krieg begann.
Mir gegenüber sitzt jetzt Denise Peikert und sie hat eine Geschichte mitgebracht von Andriy Koschak, wie ihr eben gerade schon in der Einleitung hören konntet. Erstmal hi Denise.
Hi, grüß dich Nicole.
Schön, dich wieder hier zu haben, so schnell auch. Kannst du uns erstmal erzählen, wer Andriy Koschak ist und wie du mit ihm diesen Tag zusammen erlebt hast, den Donnerstag?
Ja, Andriy Koschak ist ein junger Ukrainer, der in Deutschland lebt. Er ist 24 Jahre alt, seit 2014 in Deutschland, als einziger auch von seiner Familie. Er ist alleine hierher gekommen zum Studieren, hat Politikwissenschaft studiert und lebt seit Mai, lebt und arbeitet er in Leipzig. Und am vergangenen Donnerstag, als der Krieg gegen die gesamte Ukraine begonnen hat, an vielen Fronten, habe ich ihn gleich morgens angerufen und ihn gefragt, wie es ihm geht, wie er den Tag verbringen wird. Und Andriy war zu dem Zeitpunkt schon Stunden wach sozusagen. Er ist ja auch sehr früh gegen 5:30 von seiner Mutter geweckt worden, die ihm gesagt hat, dass eben Krieg ist in seiner Heimat. Und er war, als ich dann mit ihm telefonierte, schon total damit beschäftigt, eine Mahnwache zu organisieren, die noch am selben Tag stattfinden sollte in Leipzig, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Und wir haben uns dann auf dem Marktplatz getroffen, mittags zu dieser Mahnwache eben. Und ja, eigentlich den ganzen Tag im Wesentlichen dort verbracht. Und weil Andriy da die ganze Zeit ausgeharrt hat und demonstriert hat.
Wie geht es denn seiner Familie?
Seine Familie lebt in Vinnytsia. Das ist ja so im in der Mitte von der Ukraine, mehr im Westen als im Osten. Das kann man tatsächlich sagen, so 250, 260 Kilometer von Kiew entfernt. Und die Stadt ist jetzt anders als eben Kiew oder Rakiv ganz im Osten noch nicht so stark unter Beschuss geraten oder noch nicht so stark in den Krieg hineingezogen worden, also unmittelbar hineingezogen worden. Aber trotzdem sind da auch schon, vor allem am ersten Tag, waren da auch Einschläge von Raketen in der Region da rundherum. Und seine Familie, ja, die sind natürlich stark betroffen. Sein Vater ist Offizier in der Luftwaffe, erlebt also den Krieg nochmal aus einer ganz anderen, näheren Position. Seine Mutter lebt dann noch, seine kleine Schwester. Die haben natürlich Sorge, sind in Sorge, schließen sich auch quasi regelmäßig oder auch auf so eine Art Stand-by-Leitung sehr, sehr oft am Tag mit dem Sohn hier in Leipzig kurz und sagen, uns geht's noch gut, in Anführungsstrichen, also senden sozusagen ein Lebenszeichen. Und das, ja, genau, die Situation ist da seit Donnerstag sozusagen unverändert, wenn man so will. Sie leben da in Sorge davor, was jetzt kommt.
Und wie war denn seine Stimmung die ganze Zeit oder wie ist seine Stimmung, falls du noch Kontakt haben solltest zu ihm?
Ja, vielleicht erstmal so am Donnerstag, was ich da erlebt habe, war wirkte irgendwie ganz, ja, ein bisschen aufgekratzt tatsächlich, so kann man das, wenn man das so sagen kann, kann man glaube ich so sagen, war auf dem Marktplatz immer so, hat sich da so in die Arbeit gestürzt, also war natürlich Organisator dieser Demonstration, hat deswegen auch mit diesen Demo-Utensilien hantiert, so ganz banale Sachen eigentlich gemacht und Reden gehalten, Interviews gegeben, ganz viele an dem Tag auch an verschiedenen Medien gegenüber. Und wirkte so ein bisschen froh darüber, beschäftigt zu sein. Ich habe jetzt auch noch mal mehrfach mit ihm seitdem telefoniert und er sagte mir das auch gestern erst noch mal, dass das bis jetzt so ist, dass er froh ist, etwas zu tun zu haben. Also er organisiert ja weiterhin Demonstrationen und er hilft jetzt auch mit Sachen zu sammeln für die Ukraine, also vor allem Medikamente und Konserven und dergleichen und die dann halt in die Ukraine zu schaffen und ist da halt einfach permanent den ganzen Tag damit beschäftigt und sagte gestern auch zu mir, er sei sehr froh, dass das so ist, dass er irgendwie zu tun hat und zumindest das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl hat, helfen zu können, ist ja auch tatsächliche Hilfe, so das Sammeln von Hilfsgütern, aber ja, dass er einfach das Gefühl hat, da mitwirken zu können und helfen zu können und auch unter seinen Freunden zu sein aus der Ukraine und aus Leipzig, das hilft ihm sehr und ist, glaube ich, bis heute in so einer Stimmung, dass er sich da permanent gern beschäftigt halten, froh ist, sich beschäftigt halten zu können.
Mhm. Das ist verständlich, ist ja auch eine Art von Ablenkung. Und Marc hat uns zwar eben gerade schon ein bisschen Einblick von den Demos gegeben, aber wie war so dein Eindruck von der Demo?
Also am Donnerstag selber, gleich mittags, da war das ja alles noch super frisch, war das so ein bisschen so eine ganz eigene Mischung da auf dem Marktplatz. Also es gab Menschen, die haben geweint tatsächlich und sich auch so dann immer wieder die Tränen abwischen müssen. Und es gab auch sehr viele emotionale Reden von Menschen, die erzählt haben, dass sie von der Krim stammen und dass sie schon enteignet worden sind 2014 und jetzt die Situation sie nochmal ganz anders betrifft und so weiter. Das war das eine. Und es gab aber auch so eine kämpferische Stimmung eigentlich, so ein, allein schon dieses, dass die Menschen da den ganzen Tag ausgeharrt haben, in Anführungsstrichen, auf dem Marktplatz immer die Fahne hochgehalten haben, im wahrsten Sinne des Wortes, das drückte das schon aus und es wurden auch so Kampflieder gespielt von ukrainischen Kampfeinheiten und so, also das war so eine Mischung aus großer Betroffenheit und gleichzeitiger, ja, Kampfbereitschaft ist natürlich das falsche Wort. Wir befinden uns hier in Leipzig und nicht in der Ukraine, aber doch so einer kämpferischen Grundeinstellung.
Die Ukraine hat sich trotz alledem nie selbst vergessen. Und ich kann heute mit Stolz hier behaupten, dass ich Sohn ukrainischer Eltern bin, die wundervolle ukrainische Kultur kenne und diese schöne Sprache beherrsche. Und ich möchte, dass später auch meine Kinder dasselbe behaupten können, meine freie und friedliche Ukraine kennenlernen dürfen.
Und wie war es denn für dich persönlich, an dem Tag aufzustehen und direkt die ganzen Nachrichten zu lesen?
Ja, das ist irgendwie immer eine schwierige Frage für mich, muss ich sagen. Es hat mich tatsächlich sehr getroffen. Ich war auch geschockt davon, das gleich morgens zu lesen und habe dann den ganzen Tag eigentlich auch Nachrichten aus der Ukraine verfolgt, vor allem von ukrainischen Journalisten, denen ich irgendwie in sozialen Netzwerken folge und habe mir das dann sozusagen so ein bisschen da ja, so ein zusammengebautes, was ich dann immer lesen konnte sozusagen. Der schwierige Teil bei der Frage ist für mich, das ist ja jetzt nicht der erste Krieg, den ich sozusagen aus den Nachrichten erfahre und miterlebe. Und trotzdem nimmt er mich auf eine ganz besondere Art und Weise mit. Und ich weiß natürlich, dass das eine absolute Katastrophe ist, diese Situation, vor allem für die Menschen in der Ukraine zunächst einmal. Das war aber ja auch bei allen anderen Kriegen, von denen wir hier schon im sicheren Europa gehört haben, immer schon so gewesen. Und da frage ich mich sozusagen schon, was das über mich oder über uns als Menschen aussagt, dass uns das jetzt so besonders mitnimmt, in Anführungsstrichen nur, weil es uns geografisch näher ist oder weil es in Kiew aussieht, wie hier sozusagen, in Anführungsstrichen. Also ich kann alles verstehen und es geht mir ja nicht als einzigen Menschen so, dass uns das nochmal besonders anfasst, aber es ist schon so ein bisschen so eine kleine Scham dabei, dass das sozusagen bislang immer noch nicht so war und diesmal so krass so ist, bei aller Betroffenheit, die total logisch ist mit der Situation in der Ukraine. Aber ja, deswegen ist das für mich so eine Frage, die mich irgendwie auch so ein bisschen auf so einer Metaebene umtreibt.
Das kann ich gut verstehen, weil es mir sehr ähnlich geht. Und ich denke, das können auch viele Hörerinnen und Hörer auch nachvollziehen. Ich danke dir erstmal für diesen kleinen Einblick, auch in deine Gefühlswelt, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt wird uns Josa mitnehmen. Er hat nämlich mit Alina Artamina aus Kiew telefoniert, während sie durch Kiew gelaufen ist. Und er war quasi live dabei, weil sie eben einen Videochat gestartet haben.
Vielleicht komme ich nicht mehr zurück. Leipzigerin sitzt in Kiew fest. Die Leipzigerin Alina Artamina flog vor 5 Wochen nach Kiew, um ihre kranke Mutter zu pflegen. Jetzt sitzt sie in einem verlassenen Hochhaus fest und fragt sich, ob sie jemals zurückkehren wird.
Vom Leipziger Markt gehen wir jetzt gedanklich nach Kiew, zu Alina Artamina. Mir sitzt nämlich jetzt Josa Manja-Schlegel gegenüber, der Kontakt zu ihr hatte. Hi Josa, schön, dass du da bist.
Hi Nicole, danke für die Einladung.
Wir steigen direkt ein. Was war das Zitat von Alina Artamina, das bei dir im Kopf hängen geblieben ist?
Naja, wahrscheinlich war es wirklich dieses, vielleicht komme ich nicht mehr zurück. Man muss vielleicht dazu wissen, dass Alina, so wie ich sie kennengelernt habe, eine sehr taffe Frau ist. Ja, also sie nimmt den Krieg ganz anders wahr, als man das vielleicht hier tut. Vielleicht zur Erklärung: Sie sitzt seit, ich glaube, 6 Wochen ist sie in Kiew, genau, und seit Kriegsbeginn sitzt sie in einem Hochhaus fest, zusammen mit ihrer Mutter, die nicht mehr selber gehen kann. Es ist nämlich so, sie ist vor ein paar Wochen nach Kiew gereist, um ihre Mutter zu pflegen. Die musste da aus einem Krankenhaus raus und sie hat da den Umzug organisiert und so. Und wie sie da ist, bricht der Krieg aus. Alina hat Familie in Leipzig, sie hat hier einen Mann, sie hat einen 5-jährigen Sohn, sie spricht perfekt Deutsch, sie hat hier einen Top-Job in der Personalabteilung des größeren Unternehmens. Sie lebt schon seit Jahrzehnten hier und jetzt ist sie plötzlich in ihrer Heimat gefangen. Man kommt zurzeit aus Kiew nicht raus und sie schon gar nicht, weil ihre Mutter nicht gehen kann.
Wenn sie nicht schaffen, kommt ein und schmeißt Bombe auf unser Haus, dann ist vorbei und ich will mein Kind noch sehen.
Was für Eindrücke hat sie denn mit dir geteilt, während ihr telefoniert habt? Weil ihr hattet ja einen Videochat dabei laufen.
Genau, also sie kann ja manchmal oder konnte tagsüber problemlos raus. Sie hatte auch Freunde, Bekannte beim Militär, denen schreibt sie dann eine WhatsApp, kann ich mal kurz raus einkaufen, dann sagen die ja, alles safe. Und da hat sie mich dann angerufen per Videocall und hat mir mal ein bisschen Kiew gezeigt, hat mir zum einen die ausgestorbenen Straßen, wo sonst ja die Hauptverkehrsader total leer ist, zum anderen die langen Schlangen an den Supermärkten, die auch mit unseren Gesprächen, wir kennen uns jetzt seit einer Woche, reden täglich, immer länger wurden, weil immer mehr Supermärkte geschlossen haben, die Lebensmittel werden immer knapper. Und ja, sie hat mir ein bisschen davon ihrem Alltag gezeigt. Die letzte neue Entwicklung war, dass man nicht mehr so ohne weiteres an Alkohol kommt. Und das ist ja auch schade, weil man muss ja vielleicht auch wissen, dass die Kiewer versuchen, ein normales Leben zu führen. Ja, also im Rahmen dessen, was möglich ist. Und dazu gehört natürlich auch abends ein Glas Rotwein. Ja, trotz Bombenalarm will man ja irgendwie leben. Und das wird aber immer weniger möglich. Und genau, das ist so ein bisschen ihre Situation gerade.
Ich kann nicht mehr viel machen, ja? Wir sind in einem fast leeren Hochhaus und Mama kann kann nicht laufen.
Es wird ja jetzt auch gerade so ein bisschen bedrohlicher in Kiew gerade. Wie ist denn Ihre aktuelle Situation? Also was schildert Sie jetzt mittlerweile, nachdem ihr ja vor einer Woche, glaube ich, das erste Mal telefoniert habt, ne? Mhm.
Also ich finde die Situation, in der sie ist, schon immer bedrohlich, weil wenn Bombenalarm ist, gehen die Leute in Kiew in Keller. Viele gehen in die U-Bahn-Station, da hat man ja Bilder gesehen. Sie selber geht gar nicht irgendwo hin. Sie bleibt im zweiten Stock eines Hochhauses, was komplett leer ist, evakuiert, bis auf so ein, zwei andere Wohnungen, bei ihrer kranken Mutter. Und sie sagt auch selber, wenn hier eine Bombe einschlägt, dann war es das. Also sie ist da völlig exponiert und auch noch im Norden der Stadt. Also sozusagen ihr Blick geht Richtung Wasser und dann eben auch Richtung, wenn man jetzt weiterdenkt, weißrussische Grenze. Also genau da, wo sie wohnt, kommen die Russen, russischen Streitkräfte zuerst nach Kiew rein. Sie kann aber aus ihrem Fenster den Einmarsch beobachten. Sie schickt mir teilweise Videos von Explosionen auf der anderen Seite des Flusses und neulich war sogar zum ersten Mal eine Explosion auf ihrer Seite des Flusses. Und das wird also immer bedrohlicher. Die letzte Nachricht war dann aber allerdings eine gute. Da dachte ich, jetzt kommt sie ein bisschen zur Besinnung, weil ich denke manchmal auch, sie hält sich auch für sehr tough, ja. Also sie ist da auch stolz drauf. Aber mir kommt das so riskant und gefährlich auch manchmal vor. Jetzt hat sie mir Fotos geschickt, die haben sich einen Bunker gebaut oder so eine Art Luftschutzkeller zusammen, die letzten verbliebenen Nachbarn des Hochhauses. Und da können die jetzt reingehen. Da gibt es auch vielleicht jemanden immer mal, der die Mutter runterträgt. Sie hat mir gesagt, um die Mutter runterzutragen, bräuchte ich eigentlich mal einen starken Mann. Aber die starken Männer, die sind alle an der Grenze und verteidigen unser Land.
Wow, das ist ja, also ich finde gerade keine Worte dafür. Tatsächlich, ich finde das super beängstigend. Noch eine kurze Nachfrage. Ihre Mutter kann ja nicht laufen. Wenn es jemand gäbe, der sie in einen Transporter beispielsweise tragen würde, würde das vielleicht helfen? Ginge das?
Naja, man kommt aus Kiew nicht ohne weiteres raus. Sie hat solche Pläne zurzeit nicht. Ich glaube, sie will auch nicht so richtig aus Kiew raus. Sie ist fest davon überzeugt, dass unsere Jungs, sagt sie immer zu den ukrainischen Männern, dass unsere Jungs das packen oder so, sagt sie dann immer. Ja, also dass die Ukrainer sich gegen die Russen wehren werden, dass Kiew nicht fällt. Also ich glaube, wenn sie da gehen würde, das wäre auch ihr Eingeständnis, dass es die Ukrainer nicht schaffen. Und die ganze Stimmung in dem Land ist aber ja eine ganz andere. Also die da sind und die sich melden und zu den Waffen greifen. Und man kann ja als Zivilbevölkerung, als ganz normaler ukrainischer Bürger, kann man sich einfach eine Kalaschnikow auch holen, ja, um auch mitzumachen. Die glauben alle fest daran, dass das nicht passiert und dass man den Russen nicht nach Kiew reinlassen wird. Und so ist sie auch drauf. Deshalb ist das gar nicht jetzt ihr Plan. Sie will natürlich irgendwann zurück nach Deutschland. Sie hat einen 5-jährigen Sohn, ja. Das will sie natürlich. Aber sie will auch auf keinen Fall ihre Mutter da lassen. Ich habe sie mal gefragt, was für ein Pech das eigentlich ist, ob sie das auch so sieht, dass sie ausgerechnet in Kiew war, als der Krieg ausgebrochen ist. Also ich fand das ja unglaublich. Du fliegst hin und der Krieg bricht aus. Und sie sagt nur, ich fände es viel schlimmer, wenn ich jetzt nicht hier wäre und meine Mutter jetzt hier alleine wäre.
Wie geht's denn weiter mit ihr? Hat sie irgendwelche Pläne?
Also Alina hat eigentlich keine eigenen Pläne. Also sie will ja nicht raus aus Kiew, sie kommt auch nicht raus. Sie ist eigentlich total darauf angewiesen, was an der Gefechtsgrenze passiert, also da, wo die Russen versuchen, nach Kiew einzudringen. Je nachdem, was dort passiert, prägt sich ihr Leben, ja, geht ihr Leben weiter. Aber sie macht auch gar keine Pläne, ja. Sie hat mir dann mal gesagt, sie überlegt, ob sie sich Molotow-Cocktails vorbereiten soll, ja, also für den Fall der Fälle, um sich zu wehren. Sie hat mal überlegt, ob sie sich eine Waffe organisieren soll, sowas, ja, aber das sagt sie dann noch so ganz alltäglich. Und das Einzige, was sie gemacht hat, das weiß ich noch, ist, sie hat ihre Fenster verstärkt mit Klebeband. Sie hat mir ein Foto geschickt, da hat sie so ein großes X mit Klebeband auf die Scheibe geklebt. Und das hat sie gemacht, weil je näher die Explosion, die Detonation von den russischen Streitkräften kam, desto mehr hat ihr Hochhaus auch immer gebebt und die Fenster. Und das hat alles so gewackelt, dass sie Angst hatte, dass die Fenster rausfliegen und dann wäre es natürlich kalt. Und deshalb hat sie versucht, ja, mit Klebeband da ihr Fenster Wasser zu verstärken. Das hat sie gemacht. Sie hat mir dann auch noch ein Foto geschickt von ihrer blutenden Hand und dem Klebeband. Sie hat sich nämlich geschnitten dabei und hat dann geschrieben, und deshalb muss ich gerade so lachen, das ist ja nicht lustig, wenn sich jemand schneidet, aber sie hat dann geschrieben: Schau mal, Josa, meine erste Kriegsverletzung. Und das ist so typisch Alina-Humor irgendwie. Also das ist so dieses ganz trockene, bitterböse. Ich weiß noch, wie sie durch Kiew läuft und mit mir FaceTime-Video-Chat macht. Und wir reden Deutsch und plötzlich faucht sie so eine Frau von der Seite an. Und ich frage sie, warum faucht dich diese Frau da an? Und dann meint sie zu mir, naja, die dachte wahrscheinlich, ich bin eine russische Spionin. Ich sehe ja auch ein bisschen so aus und sowas. Sowas haut die dann immer raus. Und das finde ich total beeindruckend, wie tough und auch wie lustig die sein kann. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Mentalität, wie sie da diesen Krieg erträgt und diesen Alltag meistert, mit eigentlich auch total viel Humor die ganze Zeit. Ja, ja.
Hört sich nach einer sehr starken Frau einfach an.
Extrem. Total bewundernswerte Frau. Mhm. Ich habe auch neulich gemerkt, dass die Kommunikation mit ihr mich auch nach Feierabend natürlich nicht loslässt. Also es gab dann auch mal irgendwie Abende, wo ich in den Nachrichten höre, Kiew steht unter Beschuss, und dann höre ich nichts von ihr und dann schreibe ich ihr natürlich so: Alina, alles gut und so. Und dann schickt sie meistens gleich eine Sprachnachricht oder ein Foto von einem Glas Rotwein oder so. Alles gut. Da bin ich dann beruhigt, aber ich bleibe dann natürlich jetzt dran und ich will jeden Tag wissen, wie es ihr geht, und wir kommunizieren eigentlich jeden Tag, und das wird auch so bleiben, egal wie das ausgeht, ja, also was auch immer mit ihr passieren wird, was ihr Schicksal sein wird, werde ich davon erfahren, und ja, das ist mir neulich auch erstmal bewusst geworden, natürlich, ne, dass das auch jetzt doch auch sehr nah rückt, dann dieser Krieg an solchen Stellen an uns Menschen hier.
Belastet dich das?
Nö, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die ganze Sache belastet mich, der Krieg. Ich glaube, das geht vielen hier so. Für mich ist, kann man ja auch mal sagen, die journalistische Arbeit ein ganz guter Weg, damit umzugehen. Und gerade dieses nah dran sein hilft mir persönlich sehr. Also mir tut es am besten, wenn man... wenn ich viel erfahre und wenn ich viele Nachrichten lese und so. Ich glaube, es wird immer davor gewarnt, sich zu viel das alles reinzuziehen und so. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, denen hilft das total. Und dazu zähle ich mich, und ich halte mich dann überhaupt nicht zurück. Also ich fahre mir dann die Nachrichten rein und jedes kleine Update, und das ist eigentlich ja für meine psychische Gesundheit am besten, und das kann ich auch jedem empfehlen, der sich genauso fühlt, dass man sich da nicht dann zwanghaft irgendwie zurücknimmt. Das habe ich jetzt auch manchmal gehört. Nö, also da muss jeder seine Ladung an Informationen so selber abmessen und das, was ihm gut tut. Und ja.
Und die sind bereit zu kämpfen. Die kämpfen wie die Löwen. Ja? Aber wir brauchen Unterstützung von Deutschland, von NATO, von EU. Und wenn uns alle in den Stich lassen, dann es wird sehr viel Blut vergossen.
Die Familie seiner Frau ist aus der Ukraine nach Polen geflüchtet. Also brach der Leipziger Alexander Scherkaschin mithilfe eines Bekannten in einem Kleinbus zur Grenze auf. Die LVZ begleitete ihn auf seiner langen Tour.
Und damit bist du gemeint, Josa. Wir Richtig. Bleiben nämlich auch bei dir. Du bist nämlich erst heute Morgen, jetzt kurz mal gläserner Podcast spielen. Wir nehmen das hier am Mittwoch, den 2.3.2022 auf, sodass ihr die Timeline irgendwie auch versteht. Du bist heute Morgen erst zurückgekommen. Erzähl uns einfach drauf los, bitte. Was hast du erlebt?
Also vielleicht fange ich hinten an. Ich bin vor 4 Stunden aufgewacht. Vorher habe ich geschlafen, weil ich heute früh um 6 erst wieder da war von einer langen Reise mit 2 anderen Leipzigern, die uns an die polnisch-ukrainische Grenze geführt hat. 900 Kilometer von Leipzig, 10 Stunden oder 11 Stunden Fahrt waren das. Rückwärts noch ein bisschen länger, weil die Leute ihre Pausen einhalten mussten. Genau, und die Hinfahrt eben mit Fahrer und 2 Leipzigern in einem leeren Kleinbus mit 20 Plätzen und die Rückfahrt mit einem vollen Kleinbus.
Wer waren diese Leipziger?
Also das war zum einen der Alexander, Scherkaschin heißt der. Der ist Der ist 2000 schon aus der Ukraine geflüchtet. Damals gab es da auch schon Krieg. Der ist eigentlich Diplom-Tierarzt. Der hatte da gerade fertig studiert und hat ein halbes Jahr gearbeitet als Veterinärmediziner und musste dann aus seinem Land raus. Der stammt aus dem Nordosten, also aus der Nähe von Kharkiv, da wo gerade die ganz schweren Gefechte sind. Und hat auch gar nicht Kontakt zu seiner Familie dort. Das ist alles ganz schlimm. Der war da aber auch schon lange nicht mehr. Der Kontakt ist relativ abgebrochen. Aber ja, so ist er eben seit 2000 in Leipzig, arbeitet viel so auf Baustellen und sowas. Und hat hier auch seine Frau kennengelernt, Oksana. Die kommt wiederum aus der Westukraine, also in der Nähe von Lviv, wo der Krieg noch nicht so angekommen ist, aber wo man auch schon merkt, der kommt und wo sich auch schon Leute vorbereiten und wo deshalb eben auch schon Leute sagen, ich flüchte lieber jetzt schon. Und dazu gehört auch die Familie seiner Frau Oksana, die neun Personen, ja, die Männer rausgerechnet, die dürfen nicht das Land verlassen. Jeder zwischen 18 und 60 im wehrfähigen Alter darf gerade nicht aus der Ukraine, männlich. Ja, also die wurden an der Grenze aufgehalten. Aber die anderen, drei Frauen und sechs Kinder, haben es rübergeschafft nach Polen, sind da in eine Asylunterkunft, ein große Shopping Mall, ja, ein Einkaufszentrum, was zu einer Asylunterkunft umgebaut wurde. Und da haben sie gewartet und haben gesagt, Alexander, kannst du uns holen? Und das war vor einigen Tagen schon. Und dann hat Alexander sich gefragt, wie er da hinkommt. Und ist dann über Umwege, die führten durch die Leipziger Gastro-Szene lustigerweise, also einmal durchs Barcelona in der Gottschedstraße, die Chefin, ja, die kennt ihn und hat dann wiederum ihre Kollegin gefragt, vom ehemaligen Café Kowalski heißt es. Und die kannte wiederum einen Mann, und das ist der zweite im Bus, Christian Herrmann, ein Leipziger, 40 Jahre, lebt eigentlich in Tel Aviv, macht hier so Immobilien, aber auch andere Sachen, Unternehmer, naja. Hat das nötige Kleingeld, um mal einen Bus zu chartern, der in die Ukraine fährt und Leute holt. Genau das hatte er vor. Als er nämlich von dem Krieg gehört hat, hat er mir gesagt, da packte mich eine unglaubliche Wut. Das waren seine Worte. Und ich habe ihn gefragt, warum denn? Und dann meinte er, naja, Josa, ich komme aus Tel Aviv. Ich erlebe dort dauernd Raketenbeschuss der Hamas. Und meine Frau, die kommt aus Serbien, die saß damals da im Luftschutzbunker als Kind. Der Krieg spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Und der fühlte sich total persönlich gemeint, als dann Ukraine angegriffen wurde, und meinte, ich miete einen Bus, ich fahre dahin und hole Leute. Und dann kam er eben an Alexander, der auch sagte, ja, ich habe Leute da, ich habe da die Familie meiner Frau. Und so kam diese Reise zustande. Christian hat den Bus gemietet, Alexander hat seine Familie informiert, wir kommen.
Wahnsinn, ne? Wie das manchmal so spielt, dass es so über Umwege klappt, dass da irgendwie so ein Bus organisiert werden kann. Ich finde diese Geschichte sehr herzzerreißend, so die du uns gerade erzählt hast. Da kriegt man wirklich irgendwie auch Gänsehaut. Ja, und wie war die Fahrt dahin? Wie war Alexander auch so, wie war seine Stimmung?
Der hat kaum geschlafen. Der war total aufgeregt. Der hat sogar sein Handyladegerät vergessen, weshalb er die ganze Zeit dann mit meinem Handy telefonieren musste. Aber ja, die Fahrt ging los. Um 4.30 Uhr haben wir uns am Scheibenholz getroffen in Leipzig, ja, also an der Rennbahn. Da kam dann der Bus mit Fahrer aus Eilenburg, vom Reisebüro Geisler, was man vielleicht auch nennen kann, weil der auch gesagt hat, ich mache einen ganz fairen Preis, der gerade so die Kosten deckt, ich unterstütze das auch. Und dann sind wir los zu viert. Fahrer, Alexander, Christian und ich. Und waren dann gegen Nachmittag auch kurz vor der ukrainischen Grenze und merkten dann auch schon, hier ist irgendwas anders. Ja, also die Straße war plötzlich komplett leer. Ja, also die Staus sind ja auf der anderen Seite, Leute, die raus wollen. Auf der polnischen Seite ist alles leer, weil kein Grenzverkehr stattfindet. Und gleichzeitig waren seltsame Objekte in der Luft zu sehen, nämlich militärische Flugzeuge, amerikanische Militärhubschrauber, ja, Apache und so weiter. Black Hawk heißt der, glaube ich. Und konnte man dann auch im Internet auf Flightradar gucken, was sich da alles in der Luft rumtreibt. Also die ganze NATO-Luftabwehr, die da die Grenze patrouilliert. Und wir eben im kleinen weißen Bus aus Eilenburg auf dem Boden Richtung dieser Shopping Mall und Richtung Alexanders Familie.
Und dann seid ihr da angekommen?
Ja, das war dann so 15 Uhr. Da kamen wir dann da an dieser Shopping Mall. Das war ein Riesending. Von Weitem sah man das schon wie so ein IKEA. So eine riesige graue Halle. Und je näher man kam, desto mehr hat man auch gesehen, dass da irgendwas anders ist. Nämlich waren auf dem Parkplatz jetzt nicht unbedingt normale Autos, sondern viel Militär, viel Polizei und immer so kleine Grüppchen von Menschen. Ja, also Menschen in Daunenjacken, Trainingshosen, ganz vielen Plastiktüten. Man sah schon, das sind Leute auf der Flucht. Und dann haben wir uns da auch hingestellt mit dem Bus und sind in diese Mall rein. Und das war ein total unglaublicher Anblick. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, also eine riesige Halle voller dieser Pool-Liegen eigentlich. Ja, also diese ganz einfachen Liegen und voller Menschen, soweit das Auge reicht, die da umherwuseln, wussten wohin, entweder vielleicht auch auf ihren Liegen lagen, erschöpft, ja, oder auf der Suche nach Steckdosen, nach Strom oder nach was zu essen, manche, ja, es gab dann so eine Essensausgabe.
Und bei so vielen Menschen, wie du das jetzt gerade beschreibst, wie schwierig war es denn, Alexanders Familie da dann zu finden?
Es gab dann tatsächlich einen Informationsdesk, also es war alles sehr gut organisiert, ich glaube, das polnische Militär. Und an diesem Informationsdesk haben wir dann eben ausrufen lassen. Ja, wir suchen hier eine deutsche Familie. Und wurde das ausgerufen und 10 Minuten später dann wirklich der sehr herzergreifende Moment, wo dem Alexander seine Schwägerin um den Hals fällt und er so ganz laut ihren Namen ruft und ach, das war krass. Also das war Wahnsinn und die war so froh, dass er da ist und die holt und dann die Kinder und ja, die haben da schon ziemlich lange ausgeharrt und die kamen eben nicht raus. Also es sind ja, ich glaube 700.000 spricht man mittlerweile, Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht und der größte Teil, ich glaube etwas mehr als 100.000 sind in Polen, warten da an der Grenze. Und kommen da aber auch nicht so richtig weg. Die Züge sind überfüllt und es gibt an der Grenze keinen Sprit. Du kommst da nicht weg. Dazu kommt, dass viele glauben, hoffen, dass der Krieg in ihrem Heimatland bald vorbei ist und sie wieder zurück können. Ist natürlich total ungewiss. Aber auch deshalb harren dort einfach viele aus. Das ist natürlich viel besser, wenn jemand mit einem kleinen Bus kommt und Platz hat in Leipzig, dich unterzubringen, wenigstens mal für eine Weile. Und so war das dann. Und wir haben die Familie dann eingeladen in den Bus. Und dann hat Alexander nochmal in den Bus geguckt und hat dann gesagt, Mensch, da sind ja noch 7 Plätze frei. Und dann sind wir nochmal in die Halle und haben nochmal ausrufen lassen, will jemand nach Leipzig? Und dann stand da plötzlich noch eine Familie, ein ganz junges Pärchen mit 3 kleinen Kindern und einer Katze, die war auch dabei. Und die kam dann auch noch mit. Und da wurde dann auch unterwegs, haben wir rumtelefoniert, wo können die jetzt hin? Es gibt ja da ein totales Engagement auch in Leipzig, Leute, die also nicht nur Leipzigerinnen und Leipziger, die selber hinfahren, auch ohne irgendeine konkrete Familie zu wissen, sondern selber einfach hinfahren, um jemanden zu holen. Sondern es gibt ja auch ganz viele Leute, die Wohnungen bereitstellen, ja. Oder sagen, ich bin Arzt und ich helfe oder sowas, ja. Hier war es dann letztlich so, die kamen dann in ein Hotel in Schkeuditz erstmal. Das hat auch der Christian Herrmann, der sich da ja sehr auch finanziell natürlich stark eingesetzt hat, jetzt für diese Leute dann auch noch organisiert. Genau, und das war diese Reise. Ich bin noch ziemlich platt. Das war sehr aufwühlend. Ich habe gesagt, wir begleiten das als LVZ. Es gab natürlich die Frage, nehmen wir nicht auch einen Platz weg? Aber letztlich war es auch nicht schlecht, dass ich dabei war und noch ein bisschen mit Technik helfen konnte.
Ja, Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Was nimmst du daraus mit? Wie fühlst du dich?
Also ich glaube, man kann sich das hier nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet, seine Heimat verlassen zu müssen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man selber hier als Leipziger natürlich seine Heimat liebt, aber ich könnte mir auch vorstellen, in Berlin, Madrid oder ich könnte mir auch vorstellen, in den USA zu leben. Das wäre für mich jetzt nicht so das Problem. Bei den Ukrainern, die ich kennengelernt habe, ist das anders. Die lieben ihre Heimat und für die ist das ganz schlimm, dort jetzt wegzugehen und auch zum Teil nichts tun zu können. Und das ist ein Gefühl, was ich nicht so ganz teile, aber versuche nachzuvollziehen. Ich glaube, da wird der ganze Schrecken auch nochmal sichtbar, wenn man also seine Stadt zurücklassen muss und nicht weiß, was wird, ja. Genau.
Vielen Dank, Josa, für deine Einblicke einmal in Kiew und an die polnische Grenze, an die ukrainisch-polnische Grenze.
Ja, gerne, Nicole. Danke für die Einladung.
Restaurant Kiew Express wird zum Treffpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Name des Restaurants, Kiew, steht wie ein Leipziger Symbol für den trotzigen Widerstand, den die ukrainische Hauptstadt gerade leistet.
Wir sind jetzt wieder zurück in Leipzig, genauer gesagt im Restaurant Kiew Express und Marc ist zurück bei mir. Hi Marc.
Hallo, nochmal.
Nochmal. genau, was ist das Restaurant Kiew? Kannst du erstmal dazu was erzählen?
Ja, das ist ein ganz kleines, gemütliches Restaurant am Ende der Gießerstraße, Ecke Antonienstraße, das ich zugegebenermaßen vorher auch nicht kannte. Ja, und das scheint zum einen für viele Stammkundinnen und Kunden ein toller kulinarischer Treffpunkt zu sein. Auf der anderen Seite und auf der aktuellen Seite jetzt vor allen Dingen aber ein Schnittpunkt oder Treffpunkt für diejenigen, die betroffen sind, familiär oder die helfen wollen, was die Ukraine angeht.
Wer sind denn die Besitzer, die Besitzerinnen des Restaurants?
Ja, das ist ein ukrainisches Ehepaar, Alexandra Babkin und Olesya Babkina, die seit 2002 in Leipzig leben und das Restaurant seit 2008 betreiben.
Okay, und dort wird jetzt, also du hast es ja so als wie so eine Auffangstelle, wie so eine Hilfsstelle beschrieben. Was passiert da genau?
Ja, aufgrund der Dynamik der Ereignisse haben die beiden sich zusammengeschlossen mit der ukrainischen Gemeinde. Diesen Kontakt gab es sowieso schon. Und beraten, wie man wem wie schnell helfen kann, weil die Behörden jetzt natürlich auch überrannt werden. Und das kann man denen auch gar nicht zum Vorwurf machen, dass die nicht so schnell agieren können. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben natürlich ihr Netzwerk und können das viel, viel schneller aufbauen und aktivieren, als das ein Amt kann. Und es wurde ruckzuck so eine Art Wohnungsbörse aufgestellt. Und die beiden, Olesya vor allen Dingen, ist jetzt fast rund um die Uhr bemüht, die Wohnungen, also Wohnraum zu vermitteln oder auch Hilfstransporte zu organisieren. Also die lebt und atmet gerade nur für diese Hilfe.
Und weil du jetzt auch schon bei ihr bist, wie sind die beiden denn so? Also kannst du die ein bisschen beschreiben? Wie hast du sie erlebt?
Also erstmal fand ich sie beide sehr, sehr sympathisch. Der Alexandra hat mir das Kiew aufgeschlossen, unfassbar müde, Ringe unter den Augen und hat dann gesagt, er braucht erstmal einen Espresso, hat mir auch gleich einen angeboten. Und bei allen Sorgen, die die beiden auch drücken, also sein ältester Sohn zum Beispiel ist noch in der Ukraine und auf der Flucht und ist jetzt gerade in den Karpaten gelandet und er kriegt nicht immer Kontakt zu ihm. Also selbst bei dieser Wahnsinnsanspannung war der wahnsinnig freundlich und aufgeschlossen. Und seine Frau, die Olesya, ist unglaublich fokussiert. Also ich weiß ja, dass die beiden sehr, sehr wenig schlafen gerade. Unglaublich fokussiert, gut strukturiert und macht das mit einer, ja, Stringenz und Disziplin, für die ich sie nur bewundern kann. Und ja, die tun wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel für die Betroffenen.
Haben Alexander und Olesya dir auch was von Hindernissen erzählt?
Ja, die haben auch gesagt, dass es natürlich organisatorisch ein Mordskraftakt ist und natürlich auch behördlich. Sie haben auch Verständnis dafür, dass die Ämter diesen Andrang gar nicht erstmal schaffen können. und haben aber die Bitte an die Stadt, möglichst schnell einen Anlaufpunkt, einen speziellen für die Betroffenen einzurichten, auch damit sie als private Initiative entlastet werden. Sie haben natürlich, können immer Kleidung gebrauchen, Spenden, Lebensmittel und natürlich Angebote für Wohnraum. Da gibt's ja unter anderem diese Seite von Linksnet mit 2x geschrieben, die auch so eine Art Wohnungsbörse ist. Es gibt aber auch Probleme, was jetzt den Status der Geflüchteten angeht, weil das noch nicht ganz klar ist. Das muss noch auf viel höherer Ebene verhandelt werden, welchen Status die bekommen. Das bedeutet, dürfen die sofort arbeiten, bekommen die sofort privaten Wohnraum zugeteilt, etc. etc. Wie läuft die Finanzierung? Das ist natürlich eine Sache, die auf Bundesebene geklärt werden muss, und darauf warten die und hoffen dann, dass es mehr Klarheit gibt und weniger Unsicherheit für die Menschen.
Ich hoffe mal, dass das, oder wir alle hoffen bestimmt, ich denke mal, dass ich nicht die Einzige bin, dass das jetzt einen schnellen Lauf nimmt und dass Geflüchtete hier schnell Fuß fassen können, um wieder so ein bisschen Stabilität zu finden.
Das hoffe ich auch. Das berührt uns alle sehr, sehr heftig. Für mich persönlich ist wirklich wichtig, dass es keine, wie soll ich das sagen, keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse gibt, weil wir sollten nicht die vergessen, die auch schon seit Monaten in der Kälte an anderen Grenzen harren oder aus ferneren Ländern kommen. Das ist jetzt für die Ukrainen und Ukrainer sehr, sehr wichtig, dass wir denen möglichst schnell helfen, weil die Uhr tickt. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Solidarität allen Geflüchteten gilt, wenn ich das mal so sagen darf.
Darfst du, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, finde ich.
Okay.
Ich bedanke mich bei all unseren Autorinnen und Autoren, die heute da waren und mit uns ihre Recherchen geteilt haben. Und vor allem bedanke ich mich bei allen Menschen, die ihre Geschichten mit uns teilen. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn es so aufwühlende Geschichten sind wie diese, die wir heute gehört haben. Falls ihr Feedback und Anregungen habt, dann könnt ihr euch an unsere Autorinnen und Autoren wenden, die ihr heute gehört habt. Ihre E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Mail über podcast@lvz.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch, wenn ihr mögt, und folgt unserem Podcast LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich hoffe, dass es euch allen den Umständen entsprechend gut geht und sage, passt auf euch auf und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.